Funktionieren heißt, es läuft und es tut das, was sinnvoll ist.
Wirklich im ureigensten Sinne von Kommunikation. Eine Information ist von einem Ort des Sendens sinnvoll und erfolgreich an den Ort des Empfangens gekommen.
Aber wir haben es, glaube ich, noch nie so auf den Punkt gebracht, nämlich, dass die Erwartungshaltungen an agile Teams oft völlig überzogen sind.
Eine Beziehung mit dem Kunden einzugehen und diese kontinuierliche auszubauen, das ist die Magie der Agilität.
Business Value-orientierte Herangehensweise widerspricht ja nicht einer menschenzentrierten Herangehensweise, weil, so unsere These, nur gut funktionierende Teams am Ende auch gute Ergebnisse liefern können.
Die Wertstoffsammler. Bemerkenswertes aus der modernen Arbeitswelt. Ein Podcast mit Holger Koschek und Alexander Marquardt.
Hallo Holger.
Hallo Alex.
Ja, eigentlich müsste jetzt hier noch Hallo Stuttgart hinterherkommen. Für diejenigen, die auf den XP Days vor, glaube ich, 2 Wochen war das mittlerweile,
ja,
nicht dabei waren. Wir waren auf den XP Days und haben einen Live-Podcast eingesprochen und da ist uns ein kleines Malheur passiert.
Ja, wir waren wirklich guter Dinge. Ne? Also das wäre so schön gewesen, weil auch ein so tolles Gespräch stattgefunden hat und wir hatten alles da. Wir hatten Teilnehmende, wir hatten uns, wir hatten 3 Mikrofone, 1 für dich, 1 für mich, 1 fürs Publikum. Und am Ende, als wir dann abgebaut haben und Probe gehört haben, mussten wir feststellen, leider hat nur 1 der 3 Mikrofone funktioniert.
Genau.
Ja, und deswegen gibt es jetzt leider nicht, wie versprochen, also mehrfach angekündigt, einen Live-Podcast aus der Filderhalle in Echterdingen, sondern nur ein Gespräch über eine Session, die ein Live-Podcast hätte werden sollen.
Super, sehr viel Konjunktiv.
Ja, es ist leider so. Und die Frage ist ja, wie konnte es eigentlich dazu kommen? Diese Frage haben wir uns dann auch gestellt. Und am Ende sind wir zu dem Schluss gekommen, naja, uns hat schlicht der Fokus gefehlt. Ja, einer der üblichen agilen Werte, ne? Also,
ja, natürlich.
Wer, wenn nicht wir, sollte fokussiert arbeiten, aber wie es halt manchmal so ist, hat halt nicht hingehauen. Und ja, letztendlich sind wir damit ja schon mittendrin in dem Thema, was ja auch das Thema dieser Session gewesen ist, nämlich was ist der Kern der Agilität?
War ja auch ein interessanter Punkt an diesem Tag, als wir den aufgezeichnet haben, kann ich mich gut erinnern, war dann kurz vorher, also am Tag vorher besser gesagt, war die Keynote von Eberhard Wolf und der uns dann eigentlich dieses Thema förmlich aus den Händen gerissen hatten, weil wir wussten nicht, über was er spricht, also insofern, das war natürlich nicht abgestimmt, aber er hat auch über dieses Thema gesprochen und dann waren wir für einen Moment eigentlich, ratlos, überrascht möchte ich es mal nennen, ja, dass da ein ähnliches Thema ist und diese Kernaussage von ihm geht ja in der Keynote unter anderem darum, dass es in Unternehmen eigentlich in der Regel um Business Value geht. Ne? Also diese und das agile Manifest, der eigentlich aus der Perspektive von Entwicklern geschrieben ist, also die sozusagen in der Umsetzung ist. Und dann hat er meines Erachtens nach so diesen Unterschied zwischen dem schnöden Mammon, möchte ich es mal nennen, mhm, das Business Values und in seinen Worten dieser naive Agilitätsperspektivenblick andererseits aufgespannt. Also eigentlich 2 Dinge, die vermeintlich auch nicht zusammenpassen.
Ja, aber die für mich total anschlussfähig sind. Ich erlebe das auch in der täglichen Praxis, dass Menschen noch so Dinge sagen wie, naja, Hauptsache dem Team geht es gut und Schätzungen geben wir gar nicht erst ab, denn das müssen wir ja gar nicht hier, no estimates und wartet mal, bis wir fertig sind und wenn wir fertig sind, dann geben wir euch auch was ihr euch mal anschauen könnt. Mhm. Und ja, Eberhard hat halt klar gesagt und das unterschreibe ich, naja, da ist ja eine Menge Geld im Spiel und die Menschen, die dieses Geld geben, dürfen durchaus auch den Anspruch haben, zu erfahren, wann sie denn mal was kriegen. Mhm. Und das Agile Manifest, sagt er, gerade in den 12 Prinzipien gibt es halt einige, wo es primär um das Team und dessen Wohlbefinden geht.
Ja, weil das natürlich auch aus der Perspektive der Person geschrieben ist, die in einem Team sitzen. Auch wenn die Personen heutzutage natürlich nicht mehr in solchen Teams sitzen, würde ich vermuten, sondern mehr auf Konferenzen und Bücher schreibend irgendwo unterwegs sind. Aber der Ursprungsgedanke bei einigen eben genau aus dieser Perspektive herauskam.
Genau, das fand ich auch schön. Unser Teilnehmer Armin hat nämlich auch die Frage gestellt, naja, was ist denn eigentlich der Zweck des agilen Manifests? Der ist ja nicht hier Business Agility zu beschreiben, sondern da geht es ja darum, was eigentlich die Grundlagen der Agilität sind, damit sie funktioniert. Mhm. Also es geht eigentlich nicht um das Wozu, sondern um das, wie wir das denn tun sollten.
Wobei ich bei dieser ganzen Diskussion auch immer wieder an den Punkt gestoßen bin, also sowohl in seiner Keynote als auch in unserer Session, wenn wir über diese Begriffe reden, kann man die völlig unterschiedlich konnotieren. Also ich bin da jetzt gerade drüber gestolpert, wegen, weil es hier ja um diesen Begriff funktionierende Software geht. So, und das Prinzip lautet ja, funktionierende Software ist das einzige Maß für Fortschritt. Mhm. So, und jetzt war ja der Vorwurf, naja, funktionieren heißt ja noch lange nicht Business Value.
Richtig.
In meiner Wahrnehmung, und jetzt kommt meine subjektive Wahrnehmung dieses Begriffs funktionierend, würde ich funktionierend im Sinne der Wertschöpfung verstehen wollen.
Aha. Also du hast einen erweiterten Funktionsbegriff. Also funktionieren heißt, es läuft und es tut das, was sinnvoll ist.
Genau. Also nicht also ich habe es immer so verstanden, aber wie gesagt, das ist jetzt eine persönliche Alex-Wahrnehmung und deswegen finde ich das ganz lustig, die Diskussion, weil sie für so viel Annahmen ja auch voraussetzt, die ganz anders sein können bei dir als bei mir, und dann verstehen wir das Ding komplett anders. Ich würde es, meine Annahme wäre, funktionierend heißt für mich wertschöpfend beim Kunden, also das Funktionieren im Sinne von denn die Nöte des Kunden bedienend, das wäre für mich funktionierend und nicht, ich übertreib's mal, wir haben 300 Zeilen Code geschrieben und die Quantität an Code ist unser Fortschritt. Das ist natürlich kein Fortschritt im Sinne der Wertschöpfung, vielleicht sogar funktionierend im Sinne von, da sind keine Bugs drin, aber es liefert auch keinen Wert. Und ich selber würde jetzt eher das Funktionierende so begreifen. Also sprich, je nachdem, wie wir diese Begriffe interpretieren, die da drin stehen, kann ich sie kritisieren oder nicht kritisieren.
Auf jeden Fall. Aber gucken wir doch mal, was da draußen in real existierenden Teams passiert. Und Ina hat es auch so schön gesagt, als sie über die Rolle des Product Owners und gelebte Product Ownership gesprochen hat. Naja, was ist denn eigentlich die Aufgabe des Product Owners? Ein Produkt mit Wert zu liefern oder aber das Backlog vollzukippen und in Höchstgeschwindigkeit unter Volllast arbeiten zu lassen? Also ne, Ziel der lückenlose Sprint. Und ich kenne leider viele Teams, wo genau das Ziel ist. Also die halt nicht sich fragen, was ist denn jetzt noch sinnvoll, sondern welche Story passt denn hier noch rein?
Was mich wieder an den Punkt der Resource Allocation führt. Mhm. Also das heißt, ich packe ja das Backlog, also so habe ich jetzt da die Beschreibung von Ina ja auch wahrgenommen, dass das das Muster ist. Ich packe das Backlog voll, damit die Leute beschäftigt sind. Aber das ist ja nicht die Aufgabe des weder des Backlogs noch die Aufgabe des POs, dafür zu sorgen, dass die Entwickler beschäftigt sind, sondern dass ich in möglichst kurzer Zeit Wert an meinen Kunden irgendwie liefere, weil wir damit Geld verdienen wollen.
Ja, aber ein Wert will ja hinterfragt sein. Und das ist etwas, was mir auch eben oft fehlt, dass die Entwicklerinnen und Entwickler sich mal fragen, ist das, was ich jetzt hier an User Story bekommen habe, wirklich wertvoll? Und wenn ich das Gefühl habe, das ist es nicht, dann frage ich halt nach. Und vielleicht bekomme ich dann einen guten Grund geliefert. Und wenn nicht, müsste ich dann sagen, das setze ich nicht um. Also dann nehme ich was anderes, was halt einen Wert liefert.
Du wirst lachen, das hatte ich ja auch schon mal, als ich selber PO war, hatte ich diese Diskussion.
So, und dann kommen wir wieder zu Eberhard Wolf zurück, der halt sagt, naja, aber all das steht nicht im agilen Manifest drin. Da steht nur sowas von Individuen und Interaktionen, aber da steht nicht, zu welchem Zweck diese Individuen miteinander in Verbindung treten sollen. Mhm. Und wir haben das ja auch in Stuttgart diskutiert, und meine Gegenthese ist halt, naja, das steht da nicht explizit drin, aber das lässt sich daraus ableiten. Also dieses agile Manifest hat aus meiner Sicht einen Mangel. Es steht nämlich kein Weil oder Wozu hinter jeder dieser Gegenüberstellungen. Also das wäre ja schön. Individuen und Interaktionen sind wichtiger als Prozesse und Werkzeuge. weil ich nur über den Dialog herausfinde, was wirklich wertschöpfend ist oder wertstiftend. Und das steht da nicht drin.
Ich sehe natürlich noch einen anderen Aspekt da drin, ist, das sehe ich gerade in einem aktuellen Projektumfeld, das sehr groß ist. Da mangelt es tatsächlich an allen Ecken und Enden an Kommunikation. Mhm. Und zwar jetzt wirklich im ureigensten Sinne von Kommunikation. Eine Information ist von einem Ort des Sendens sinnvoll und erfolgreich an den Ort des Empfangens gekommen. Also nicht, wir sitzen da und reden irgendwie dampfplaudernd über alles Mögliche, sondern wir haben da tatsächlich das Defizit einer Informationslücke geschlossen, indem ich dir erklärt habe, was du wissen möchtest.
Ja.
Und das ist das, was ich häufig und auch da jetzt wieder sehe, dass das nicht erfolgt. Dass dann zum Beispiel, und deswegen jetzt dieses Prinzip, das gesagt wird, naja, wir müssen uns das mal überlegen, wie wir das jetzt irgendwie hier abbilden, zum Beispiel in Jira oder in einem vergleichbaren Tool, dass dann die Abteilung XYZ irgendwie dann, wenn wir fertig sind mit dem, was wir tun, auch Bescheid bekommt. Und das ist ganz häufig mein Satz, naja, habt ihr schon mal versucht, am Ende eurer Tätigkeit dann bei dieser Abteilung anzurufen und denen zu sagen, übrigens, wir sind fertig, guckt doch mal da drüben liegt es. Ja, das muss also ein bisschen automatischer laufen, außerdem leben wir ja nicht mehr im 18. Jahrhundert. Dann sage ich, okay, was ist denn die Konsequenz? Ihr macht jetzt also zum Beispiel einen Jira-Prozess und wir wissen alle, dass Jira letztlich nichts anderes ist als eine riesen Spam-Schleuder, weil sie bei den meisten irgendwie das komplette Postfach zumüllt und auf die Frage hin, wann habt ihr das letzte Mal eine automatische Benachrichtigung von Jira wirklich gelesen? Dann kam nämlich nach einer Minute dann sofort die Antwort, nein, die kommt gar nicht gelesen, ich sortiere mir die mittlerweile alle in einen Ordner weg.
Genau.
Dann sage ich, okay, und warum wollt ihr dann jetzt mit diesem Tool einen Kommunikationsprozess irgendwie designen, den eh keiner nutzt und liest? Also dann nimmt den Telefonhörer in die Hand. Also so will ich dieses Prinzip verstanden wissen, ja, dass die Kommunikation zur Kollaboration und zur Klärung und zur Schnelligkeit von Entscheidungsfindung über Interaktionen und Individuen besser funktioniert als über die Tools. Also so höre ich das raus.
Ja.
Und jetzt ein Thema in eigener Sache. Wie du sicher schon festgestellt hast, unterhalten sich Holger und ich liebend gern einmal im Monat über Themen unserer modernen Arbeitswelt. Das machen wir natürlich nicht nur für uns, sondern auch für unsere Community und die Menschen, die uns jeden Monat treu zuhören. Deshalb interessiert uns auch eure Meinung. Geht ihr mit den Themen d'accord? Habt ihr eine andere Meinung? Habt ihr eine Anregung für neue Themen? Ihr könnt das zum Beispiel bei Spotify unten auf der Podcast-Seite bei jeder Episode unter Fragen und Antworten einen Kommentar, eine Anregung oder auch eure Kritik hinterlassen. Wir freuen uns schon jetzt riesig auf eure Impulse.
Eberhard hat ja gesagt, so habe ich ihn zumindest verstanden, dass eben diese Interessenverschiebung, die er aus dem agilen Manifest da rausliest, also ne, alles für das Team versus Business Value steht im Mittelpunkt, dass die in Anführungsstrichen daran schuld ist, dass Agilität heute in vielen Kontexten verpönt ist. Mhm. In Teilen gehe ich das mit, wie wir ja eben auch schon ausgeführt haben. Es gibt halt heute gelebte Agilität, die wir sehr weit entfernt sehen von dem, wie Agilität ursprünglich gedacht war.
Ja.
Auf der anderen Seite ist es auch etwas, und da haben wir ja auch schon mehrfach drüber gesprochen, aber wir haben es, glaube ich, noch nie so auf den Punkt gebracht, nämlich, dass die Erwartungshaltungen an agile Teams oft völlig überzogen sind.
Ja.
Also und da ist auch ja die agile Maschinerie bis hin zum Marketing dran schuld, wenn man so will, weil sie dann suggeriert, naja, mit agil wird alles schneller und besser und die Teams werden produktiver und alles das, was ihr so an Ideen zu Hochleistungsteams euch in den kühnsten Träumen vorstellt, wird auf einmal Realität. Und dann ist es am Ende nicht so. Und da gibt es auch gute Gründe für, weil, ja, und da sind wir jetzt wieder bei der Kommunikation, der Dialog auch wirklich funktionieren muss von beiden Seiten. Mhm. Also der klassische Dialog heute ist ja, mach doch mal ein Projekt. Ja, machen wir. Was sollen wir denn genau bauen? Ja, keine Ahnung, macht halt einfach mal. Und seid ihr endlich fertig? Und so funktioniert es halt nicht. Also wenn ich nicht bereit bin, in einem Dialog herauszufinden, was ich denn eigentlich brauche, also was meine Bedürfnisse sind, damit dann andere mir entsprechende Lösungsvorschläge machen können, wird am Ende wohl kaum Business Value geliefert werden.
Und dann sind wir doch aber schon wieder beim ersten sogenannten Wertepaar des Agilen Manifests.
Und damit bleibe ich bei der Aussage, dieses Agile Manifest ist wertvoll und wenn es richtig gelebt ist, also insofern man ein Manifest überhaupt leben kann, liefert es die Grundlage für wertstromgesteuertes Arbeiten. Schön war auch der Einwurf von Ralf, der sich nochmal gefragt hat, ne, als so diese Frage losging, ist das Agile Manifest eigentlich hilfreich? Naja, wie war das denn eigentlich zu der Zeit, als das Agile Manifest entstanden ist? Wie hat man denn damals Software entwickelt? Was waren denn die Probleme? Mhm. Und ja. Seiner Aussage nach ist die damalige Welt geprägt von einem Silo-Denken. Und diese Individuen und Interaktionen sind ja genau die Idee, dieses Silo-Denken aufzubrechen, miteinander zu arbeiten in interdisziplinären Teams. Mhm. Dann kam der Wertstromgedanke auf. Also auch da könnte man jetzt unterstellen, naja, da diese Ideen da waren, werden die Verfasser des Agilen Manifests vermutlich auch daran gedacht haben. Mhm. Und ganz wichtig war auch damals der Lean-Gedanke, also Eliminate Waste, also Verschwendung vermeiden, stand im Zentrum. Und auch da finden wir aber zumindest bei den 12 Prinzipien des Agilen Manifests ja ganz viele Anhaltspunkte, die darauf einzahlen.
Das wollte ich gerade sagen. Ne? Also ich glaube, das ist das 10. Ne? Einfachheit halt. Die Kunst, die Menge nicht getaner Arbeit zu maximieren.
So.
Also indem ich schaue, was braucht denn der Kunde wirklich? Und das ist ein Punkt, auf den ich meines Erachtens nach auch während der Diskussion hingewiesen habe, dass ich gesagt habe, naja, wenn wir mit dem Kunden ja auch irgendwie, ne, wieder Interaction und Collaboration with the Customer, ich brauche ja auch viel Empathie, weil der Kunde ja in der Regel mit einer Lösungserwartung daherkommt, wo ich sage, vielleicht muss diese Lösung und die Erwartung, diese Lösung zu bauen, gar nicht mal der Need sein, also das Bedürfnis sein, das die Person hat. Also muss ich als Dienstleister und als PO, wenn wir jetzt mal diese Rolle nehmen, ja auch genau diesen Job machen, so hinter der Lösung und der Erwartung einer Lösung einen Gedanken zu vermuten, was das Problem des Kunden ist, um dann zu sagen, okay, ist diese Lösung, die er mir da quasi sozusagen erbittet, ja auch die Lösung oder kann ich ihm eine andere Lösung anbieten, die vielleicht A, für uns billiger zu bauen ist, vielleicht sogar besser die Bedürfnisse irgendwie deckt, an die er selber gar nicht gedacht hat. Wäre für mich zum Beispiel auch eine Erwartungshaltung an einen Dienstleister oder an jemanden, der als Profi mir gegenübersteht, als Kunde zu sagen, hey Mensch, der bietet mir noch was an, das ist eigentlich viel toller. Mhm. Aber diese Tätigkeit sehe ich also fast nirgends in den Kontexten, in denen ich unterwegs bin, dass ich POs so nah am Kunden habe, die so nah in dem Verständnis, was Kundschaft braucht, dass ich hinter dem gesprochenen Wort des Kunden die Absicht besser verstehe.
Ja, und jetzt sagst du, dass sowas erwarte ich auch vom Dienstleister. Und meine Frage ist, naja, von welcher Rolle beim Dienstleister erwartest du das denn eigentlich? Und das ist auch aus meiner Sicht ein Wahrnehmungsproblem, dass wir oftmals in der IT alle über einen Kamm scheren und sagen, alle, die da in der IT sind, die können programmieren, die können konzipieren, die können gute Produkte designen. Und diese Idee dieser interdisziplinären Teams wird ja oft genau auch so verstanden, dass alle alles können.
Ja.
Also, und faktisch ist es ja nicht so. Also es gibt ja Spezialisierungen und das nicht ohne Grund. Das heißt, diese interdisziplinären Teams verstehe ich eher immer so als, naja, ich lehne mich nicht zurück und reduziere mich auf meine Expertise, sondern ich bin neugierig, schaue über den Tellerrand und schaue, wo ich noch unterstützen kann. Aber unterstützen ist was anderes, als Expertin oder Experte für ein Thema zu sein. Ja. Und wenn wir das so sehen, dann heißt das im Umkehrschluss, dass wir uns auch rollenspezifisch weiter ausprägen können und dass wir aber auch unsere Erwartungen an Rollen richten und nicht einfach global an so ein gesamtes Team. Denn eine brillante Ingenieurin, ein brillanter Ingenieur ist nicht zwangsläufig auch eine brillante Produktdesignerin oder ein brillanter Produktdesigner. Das ist einfach so. Also die können sicherlich vieles von diesem Handwerk auch im Laufe der Zeit lernen und über Erfahrung dann auch ausprägen. Aber es gibt eben auch Menschen, die einfach da noch mehr Erfahrung haben und deswegen auch diese Rolle innehaben.
Was insofern ganz lustig ist, weil wir ja selbstverständlich davon ausgehen, dass eine Maschinenbauingenieurin, die in unserem Produktentwicklungskontext arbeitet, nicht das gleiche Skillset haben muss wie der Software-Ingenieur,
ja,
der im gleichen Produkt an einer anderen Stelle des Produktes tätig ist. Ne? Also, und ich denke, dass POs, und das habe ich ja auch in dieser Session nochmal zum Ausdruck gebracht, dass die Product Ownership eine der Dinge ist, an denen es ganz, ganz häufig krankt. Also genau diese Schnittstelle dieses Verstehens, was wir gerade auch hatten. Und ich bin jetzt gerade nochmal über ein Zitat von Micho gestolpert, das da wunderbar reinpasst. Er hat nämlich gesagt, eine Beziehung mit dem Kunden einzugehen und diese kontinuierliche auszubauen, das ist die Magie der Agilität.
Ja.
Einfach echt total schön.
Sehr schön. Ja. Und eine Beziehung baut sich eben auch über Dialoge auf. Ja, also indem ich einander zuhöre und wirklich zuhöre, um zu verstehen und nicht um mein Gegenüber von meiner Meinung zu überzeugen. Also ein aktives Zuhören, wie wir es aus dem Coaching beispielsweise kennen. Und eben auch zu lernen, also den Mut zu haben, durch das aktive Zuhören Neues zu lernen und das anzunehmen, auch wenn es eben meinem bisherigen Wissen und vielleicht sogar meiner Überzeugung nicht unbedingt entspricht. Und auch darüber haben wir ja länger gesprochen, was eigentlich das Besondere an so lernenden Systemen oder lernenden Organisationen ist. Und wir waren alle der Meinung, dass die am Markt einfach eine größere Überlebenschance haben. Und trotzdem ist es so, dass heutzutage Weiterbildung in vielen Organisationen oft noch als optionales Element betrachtet wird. Verrückt, oder?
Ja. Es wird ja auch immer, das hattest du ja auch, glaube ich, so schön dargestellt, dieses Optionale kommt immer daher, naja, da geht jetzt die Person XY auf eine Schulung. Das ist ja sowas Ähnliches wie Freizeit, weil die muss ja da nicht arbeiten. Als wäre dieses Lernen nicht arbeitsinduziert, weil ich mache das ja, um meinen Job zum Beispiel besser machen zu können, eine neue Fähigkeit irgendwie zu erlernen, die ich dann hier wieder anwenden kann, sondern als wäre das so eine Art Urlaubszeit. Nur wenn man jetzt eben nicht im Bürokontext ist, sondern, was weiß ich, in eine andere Stadt fahren muss oder in ein anderes Land sogar und es da vielleicht zufällig ganz schön ist und jeder denkt so, ach Mensch, da wäre ich auch gerne mal hingefahren. Aber der Kontext ist ja, ich gehe ja dorthin, um etwas zu lernen, um mich mit den Arbeitsthemen zu beschäftigen. Also ist es natürlich kein Urlaub, es ist natürlich Arbeit.
Begrifflichkeiten sind da manchmal ganz, ganz interessant, ne? Ich erlebe das auch, dass Menschen in größeren Organisationen gerade sagen, ja, unsere Mitarbeitenden genießen auch regelmäßig Weiterbildungen. Wieso genießen? Also, ne, das ist das, was du gerade sagst. Ja,
ja,
also diese Idee, die fahren in eine andere Stadt, die lernen was Neues kennen. Na, von der Stadt sehen die meistens nur einen Seminarraum und vielleicht abends nochmal ein Restaurant. So, aber das ist nichts, hat nichts mit Genießen zu tun, sondern das ist Arbeit.
Nur hat man dort vielleicht einen Rahmen, den man sich ein bisschen anders gestalten kann. Es hängt je nach dem Arbeitskontext ab, in dem man so unterwegs ist. Also es gibt ja auch Situationen, die jetzt ein bisschen moderner gestaltet sind, da ist der Unterschied dann gar nicht so groß. Aber das ist so dieses, naja, nur weil die da irgendwie ein schönes Buffet haben und nicht in die Kantine müssen oder abends irgendwie in dieser Gruppe irgendwie nochmal am Klönen sind, wo ja eh meistens dann auch noch über berufliche Dinge gesprochen wird und nicht irgendwie ausschließlich über andere Dinge. Also nur weil das jetzt dann dazukommt zu der Tätigkeit, weil das sind ja dann auch keine 7-8-Stunden-Tage, sondern das geht früh los und wenn man dann abends noch unterwegs ist und spricht, das ist ja auch ein längerer Tag, das ist ja auch, das kostet ja viel Energie. Das wird ja auch gerne mal gesehen.
Aber was ich aber auch oft höre von Teilnehmenden von Schulungen, die ich gebe, ist, dass die sagen, ey, das ist total wertvoll, mal raus zu sein aus diesem Hamsterrad der Organisation. Ja, sich mit anderen Menschen auszutauschen aus anderen Organisationen, denen es manchmal ähnlich oder manchmal auch ganz anders geht und darüber nochmal zu reflektieren und dann wieder mit neuen Ideen zurück in den eigenen Arbeitsplatz zu kehren. Also dieses Rausgehen hat schon einen Wert, aber es bleibt Arbeit, ne? Also die Selbstreflexion oder Fremdreflexion ist halt immer auch ein Stück Arbeit. Und für die, die halt sagen, ja, es ist aber auch teuer, ne? Arbeitsausfall, Reisekosten, Seminarkosten, denen sei gesagt, naja, es muss ja nicht immer eine Schulung sein. Weiterbildung kann auch auf andere Art und Weise stattfinden.
Ja, klar.
Mentorenprogramme beispielsweise sind ein tolles Format oder Pairworking, also Dinge mal gemeinsam zu erarbeiten.
Genau.
Auch das ist eine Form von Weiterbildung.
Definitiv. Und die kann sogar sehr, sehr arbeitsnah funktionieren. Also gerade die Pair-Programming oder Mob-Programming oder Pair-Working, ich will es mal jetzt nicht nur auf die Softwareentwicklung irgendwie fokussieren, eben, das ist ein wunderbares Mittel irgendwie, um am gelebten Produktentwicklungskontext irgendwie zu lernen. Mhm. Oder auch die, wir hatten ja dann, ich glaube, ich hatte das Beispiel von einem Kunden gebracht, die eben so ein Mentorenprogramm eingeführt haben, was sowohl in die Richtung der Mentees, die jetzt etwas lernen, ausgerichtet war. Wie können wir das lernen? Aber wie können wir auch die Weiterentwicklung der Mentoren in unseren beruflichen Weiterbildungskontext einbinden, indem ich sage, naja, wenn ich eine seniorige Person habe, dann möchte ich als Unternehmen, wenn man das so machen möchte, zwingt dann ja keiner dazu, möchte ich aber, sagen wir mal, die Erwartungshaltung haben, dass sie nicht nur brillant in der Tätigkeit ihres Tuns ist, also sich Programmieren, Maschinenbau, was auch immer, sondern dass ich erwarte, dass sie dieses Wissen an die Generation, die nachwächst, verteilt. Das ist mein Anspruch an die Tätigkeit an eine seniorige Person.
Ja.
Und damit ja automatisch ein Weiterentwicklungspfad. Also was weiß ich, ich komme als junger Mensch irgendwie da rein, habe recht wenig Erfahrung und ich lerne und ich werde besser. Und dann ist irgendwann mal die Frage, wie kann ich mich denn weiterentwickeln? Ja, da habe ich eine ganz tolle Idee. Bringe anderen Leuten etwas bei. Das ist eine Weiterentwicklung. Ja.
Das führt uns zu einem neuen Thema, nämlich fachliche Karrierepfade. Über dieses Thema haben wir bereits gesprochen in der Episode Karriere, Weiterentwicklung und Vergütung in agilen Organisationen, erschienen im März 2023. Wir werden die Episode hier in den Shownotes verlinken. Zurückkommen zu der Session.
Ja.
Wir hatten noch eine, fand ich, ziemlich steile These in den Raum gestellt, als wir über Teams und Business Value sprachen, nämlich, ich meine, ich war es, der gesagt hat, Agilität ist immer humanistisch, weil sie nämlich den Menschen in den Mittelpunkt stellt.
Ja.
Und du hattest gesagt, naja, Agilität ist Kapitalismus pur. Denn wir wollen das beste Produkt liefern, um damit am Markt erfolgreich zu sein.
Ja, das war ein spannender Moment in der Diskussion, fand ich auch. Ja, klar, weil man das so in beide Richtungen sehen kann und wir uns dann so, da ja schon ein bisschen mit Augenzwinkern irgendwie dann so vor Publikum ein bisschen gestritten haben mit unseren Thesen und Hypothesen und Antithesen.
Genau,
ja, aber das war schon sehr lustig.
Coaches, die wir ja nun auch sind, war die Synthese nicht fern mit der Aussage, naja, beides ist halt gleichzeitig möglich und das ist ja das, was wir auch eingangs schon zu der Keynote von Eberhard gesagt haben, ne? Also eine Business-Value-orientierte Herangehensweise widerspricht ja nicht einer menschenzentrierten Herangehensweise, weil, so unsere These, nur gut funktionierende Teams am Ende auch gute Ergebnisse liefern können.
Wobei er nicht unbedingt ein Gegenargument, aber er hat gesagt, das muss nicht zwangsläufig einhergehen, glaube ich, mich erinnern zu können. Hat dann auch so Beispiele gebracht wie, was weiß ich, Tesla oder andere Beispiele, die ja jetzt nicht für ihren humanistischen Grundsatz irgendwie bekannt sind und trotzdem erfolgreiche Firmen sind. Und also man kann dieses System auch durchaus cheaten und sagen, ich kann erfolgreich sein und meine Mitarbeiter gehen wir am allerwertesten vorbei.
Ja.
Das kann man tun.
Die Frage ist halt, wie lange ich sie noch habe. So, und dann sind wir aber wieder bei der intrinsischen Motivation für solche Menschen, wenn die halt sagen, mir ist es wichtig, bei einem coolen Unternehmen zu arbeiten und cooles Zeugs zu machen, dann kann ich auch damit leben, dass das mit der Wertschätzung hier eher homöopathisch gehandhabt wird.
Ja, und da fällt mir jetzt, das hatten wir in dem Podcast nicht, aber noch eine ganz kleine Seitengeschichte irgendwie ein, die da reinzahlte. Ich hatte vor ein paar Monaten ein Gespräch in einem Unternehmen mit einem älteren Kollegen, der hat in dieses Unternehmen gewechselt, in dem ich da bereits schon war. Und der kam aus einer Firma, die ein unheimlich hierarchisches und sehr klassisches Projektmanagement-orientierte Unternehmenskultur hatte. Was weiß ich, so klassische Gender-Rollen-Erwartungshaltung. Ne? Der Mann arbeitet und die Frau ist zu Hause, deswegen muss der Mann auch irgendwie permanent anwesend sein. Und um dieses Heimische und so weiter und so fort hat er sich nicht zu kümmern, damit er seine volle Kraft in dieser Firma einbringen kann. Und so. Also diese ganze Welt, die wir alle, glaube ich, zu Genüge auch kennen. Und er kam jetzt eben in diese Firma und dort waren so ganz andere Dinge. Und dort lief dann unter dem Begriff, ja, hier ist ja irgendwie so eine komische Kultur hier, da ist jeder zu Hause und wenn die Katze krank ist. Also das ist so dieses Schlagwort, das da so rumgeistert. Was ich dann sehr lustig finde, wie dieser Kulturclash war, dass es dann hieß, naja, und dann sind da Mitarbeiter, die sagen so, ja, nee, dann komme ich halt erstmal gar nicht in die Firma, sondern arbeite von zu Hause und dann bin ich da nicht da und dann muss ich erstmal gucken irgendwie, dass ich dann meinen Sohn in die Kita gebracht habe und so weiter und so fort. Und das war für diesen Mann völlig unverständlich, weil er aus einer Welt kommt, der ist jetzt auch so kurz vor Renteneintritt, also der hat schon viel erlebt und einfach in einer Kultur erlebt, in denen wahrscheinlich Arbeitsmarktsituationen so waren, dass sich jeder bei einer Firma bewirbt und die Firma dann so vielleicht mit einem generösen, paternalistischen, herablassenden Blick sagt, du darfst bei mir arbeiten. So. Und dass sich jetzt wahrscheinlich aufgrund von Fachkräftemangel und ähnlichen Dingen einfach die Situation wandelt. Aber man merkt, dass er mit diesem Kulturclash, wo ich sage, überhaupt nicht klarkommt. Und ich sage so, naja, also nur weil jetzt dann das Angebots-Nachfrage-Pendel in die andere Richtung ging, hat das auch eine Konsequenz, indem Mitarbeiter sagen, naja, also wenn du als Firma mich haben möchtest, dann schreibe ich jetzt mal meine Anforderungsliste. Das, was ihr früher in den 80er und 90er Jahren gemacht habt, das macht dann halt jetzt ich. Und dann merkte ich so, wie dieser Zwiespalt in seinem Kopf so stattfindet, so, es stimmt ja alles überhaupt nicht. Und das fand ich sehr, also es hat ihn völlig aus dem Konzept geworfen und ich dachte, ja, aber das ist eine andere Situation
jetzt. Ja, eine andere Art zu arbeiten und vielleicht hat er das eine Extrem kennengelernt und prallt jetzt auf das andere Extrem und deswegen ist dann auch diese Spannung so groß, weil diese beiden Welten so weit auseinander liegen und spannend wäre ja, damit mal zu arbeiten und zu gucken, was läge denn irgendwo dazwischen.
Aber zurück zu unserem ursprünglichen, das war ein kleiner Ausflug jetzt gerade, der mir so einfiel.
Ralf hatte auch eine schöne Beobachtung, naja, schön ist sie nicht, aber er sagte nämlich, dass insbesondere in Krisen dieser humanistische Ansatz, den wir der Agilität unterstellen, auch zu kippen droht oder gar kippt. Ja. Und dann wird am Ende doch möglichst viele User-Stories in so einem Sprint reingeworfen und die müssen dann auch alle fertig werden.
Ja, ja. Oder man schafft es mit diesem ganzen Agilen insgesamt ab, weil dieser ganze Wohlfühlspaß hat ja jetzt auch mal ein Ende, weil jetzt haben wir die Krise und jetzt müssen wir wieder richtig arbeiten. Da fällt mir lustigerweise auch ein Zitat von einem Mitarbeiter bei einem, das ist schon viele Jahre her, wo wir eine Einführung von Kanban gemacht haben. Und dann haben wir ein System Design gemacht und haben uns also ein bisschen Zeit genommen, um das System zu designen. Und am Ende einer solchen Session, das ging dann halt irgendwie so mit immer wieder, so ungefähr 2 Wochen, also immer wieder so einen halben Tag. Dann sagte er so, ja, jetzt ist ja gut, jetzt haben wir ja auch genug agil gearbeitet, jetzt muss ich wieder richtig arbeiten.
Genau.
Und ich saß in dem Moment da und dachte so, was für ein Satz.
Ja.
Grandios.
Jede Organisation braucht ihre Dosis Agilität.
Aber jetzt reicht es.
Ja, genau.
Jetzt nicht genug. Genau. Oder das ist jetzt genug.
Also vielleicht gibt es dann so Agilitätsdosimeter, die man mit sich herumträgt und nach der dritten Retrospektive innerhalb eines Monats zeigt die rot an und dann muss man auch wieder normal arbeiten. Ja, genau. Da kann ich mir gut vorstellen. Ja, Micho sagte so schön über das Thema Krise. Eine Krise ist ein Sonderzustand, wo das eine stirbt und das andere noch nicht geboren wurde. Das ist ein wunderschöner Satz. Dann führte er weiter aus und brachte ein Beispiel, auch aus so einer Krisensituation, wo er mal einen Sprint abgebrochen hat. Eine mutige und unbequeme Entscheidung, die aber dazu diente, dass diese Organisation oder zumindest die noch überlebensfähigen Teile davon tatsächlich auch am Leben erhalten werden. Und da sagte, das ist eben auch etwas, was zu Agilität gehört, was aber oft gar nicht gelebt wird. Und warum? Weil, und jetzt sind wir wieder bei einem agilen Wert, weil oftmals der Mut und vielleicht auch die Kultur dafür fehlt. Jean-Pierre sagt so schön, Organisationen müssen Muträume werden, damit so etwas überhaupt möglich wird. Ja. Und dann sind wir bei dem Untertitel des Buchs Extreme Programming, nämlich Embrace Change, also Veränderung offen anzunehmen. Und offen annehmen heißt eben nicht zu sagen, ach Mensch, ich bewundere diese Veränderung, sondern die ist jetzt da und ich stelle mir die Frage, was muss ich dann jetzt tun, um mit dieser Veränderung gut umzugehen und das dann aber auch zu tun. Also nicht zu sagen so, puh, irgendwie ist dieser Sprint jetzt gerade in Schieflage geraten. Naja, ich drück mal beide Augen zu und in einer Woche ist er ja auch schon vorbei, sondern zu sagen, nee, nee, das ist jetzt hier überhaupt nicht sinnvoll, was wir tun. Wir brechen das jetzt ab.
Ja. Was ist also das Fazit? Was ist der Kern der Agilität? Das war ja, damit sind wir ja eigentlich gestartet mit dieser Fragestellung.
Was wir da zusammengestellt hatten, sind drei Punkte. Zum einen das aktive Zuhören, was wir ja auch schon gesagt hatten, was nur theoretisch einfach ist. Also insbesondere für Menschen, die aus der Beratung kommen, ist es nicht so leicht, diese Idee, die schon im Hinterkopf Form annimmt, beiseite zu schieben und zu sagen, nein, nein, ich höre jetzt nur zu, um zu verstehen und nicht, um zu entgegnen oder zu beraten. Und was braucht es dafür, diese coachende Grundhaltung, die da sagt, mein Gegenüber ist Expertin oder Experte für seinen oder ihren Fachbereich im wahrsten Sinne des Wortes. Und damit sind wir ja auch genau bei den zwei Bereichen, die es eben braucht, um aus fachlichen Anforderungen gute IT-gestützte Lösungen entstehen zu lassen, nämlich Fachbereichen und IT.
Das zweite war das Lernen. Und das Lernen in ganz unterschiedlichen Art und Weisen, aber vor allem das kontinuierliche Lernen auf der Ebene des fachlichen Lernens, das, was wir gerade ja auch gesagt haben, mit Außentrainings, Mentorenprogramme oder in welcher Form auch immer, aber eben dieses Begleitende, aber auch das organisatorische Lernen, zu sagen, wir haben hier etwas versucht und das hast du, glaube ich, mit dem Begriff der Experimente gesagt, die aber schnell im Sinne von, dass die Lernkurve schnell sein und steil sein soll, dass man schnelle Experimente machen soll. Also nicht irgendwie, ja, wir führen jetzt mal irgendwie Scrum ein und so in anderthalb Jahren gucken wir mal, ob uns das was geholfen hat, sondern möglichst zügig zu gucken, hat es uns geholfen, Kundennöte besser zu verstehen, Selbstorganisation besser zu führen und so weiter und so fort. Also, dass wir schnell lernen.
Ja. Und dass Lernen auch nichts Optionales ist, sondern dass das bei uns in der Organisation dazugehört.
Ja, genau.
Und der dritte Punkt, wie gerade schon gesagt, Veränderung offen anzunehmen. Der englische Fachbegriff Embrace Change, der ja nun aus dem Extreme Programming kommt und deswegen ganz gut zu der Konferenz passte. Übrigens, wir haben 20 Jahre XP Days Germany gefeiert, also als 20-jähriges Bestehen dieser Konferenz mit auch einem kleinen Rückblick und einem Song dazu. Den verlinken wir auch noch
mal. Ja, also großartig.
Wozu das Ganze? Naja, weil wir nie alles wissen können und weil sich alles schnell ändern kann. Das sind aus unserer Sicht ja zumindest die beiden Aspekte, wozu eben Agilität eine gute Idee ist.
Und dann hatten wir ja natürlich noch, waren wir ein bisschen schludrig, gebe ich ganz offen zu. Wir haben uns nicht so gut vorbereitet, was wir normalerweise ja auch haben, nämlich ein Zitat des Monats. Das haben wir dann allerdings ins Auditorium gespielt und da kam auch eine Antwort. Allerdings weiß ich nicht mehr, wer sie gebracht hat. Ich weiß nicht, ob du das noch.
Nee, das weiß ich tatsächlich auch nicht mehr.
Das da heißt, Lernen ist wichtiger als Wissen, denn das Wissen ist begrenzt. Und das ist ja genau das, was wir jetzt auch in unserem Fazit letzten Endes hatten. Also
passt doch. Wunderbar zum Wozu der Agilität.
Genau. Ja, und das wäre doch alles so schön gewesen, hätten unsere Mikrofone funktioniert und wir könnten das alles nicht nachsprechen müssen und eben aus dem Off irgendwie uns die Sachen nochmal zu ziehen, sondern wenn wir das euch hätten ja so direkt mitgeben können. Aber gut, auch wir lernen jetzt an dieser Stelle.
Ja.
Das kann man jetzt tatsächlich auch guten Gewissens behaupten, dass wir uns just im Anschluss daran hingesetzt haben, uns nochmal, was Agilisten ja eigentlich nicht so gerne mögen, sogenannte Checklisten, aber eine Liste, an der wir uns mal entlanghangeln können, was wir das nächste Mal besser machen. Und du hattest es ja eingangs auch schon erwähnt, das Thema Fokus ist auch etwas, was wahrscheinlich jedem Menschen manchmal hier und da ein bisschen schwerfällt. Allerdings würde ich sagen, glaube ich, konnten wir es mit unserem Wissen über agile Ideen gut reflektieren und analysieren.
Ja. Ja, und wir hoffen, dass wir den Geist und die Diskussion, die da in diesem fast Live-Podcast dann gewesen ist, dass wir die auch ganz gut wiedergegeben haben. Falls nicht, dann der Aufruf an die Teilnehmenden, teilt es uns mit und dann können wir das nochmal gerade rücken. Auf jeden Fall bleibt nur zu sagen, vielen Dank für wirklich eine coole Diskussion dort auf den XP Days und nochmal die Entschuldigung, dass wir euch jetzt hier nicht live in diesem Podcast haben, wie ursprünglich geplant, aber wir hoffen, dass ihr zumindest auf diesem indirekten Wege dann auch doch zu Wort gekommen seid.
Genau. Und es gibt noch eine Chance für die Personen, die uns in einem Live-Podcast wieder sehen und hören wollen. Wir sind im Februar in München auf der OOP und werden vom Format das Gleiche anbieten. Allerdings erstens mit einem anderen Thema und zweitens mit einer hoffentlich technisch ausgefeilteren Grundausstattung,
ja.
Sodass wir dort dann wieder einen auch live eingesprochenen Podcast irgendwie online stellen können.
Alex.
Mensch.
Vielen Dank.
Ebenso.
Für das Rekapitulieren, schwieriges Wort, dieser schönen Session. Auch das hat wieder Freude gemacht.
Stimmt. Auch das nochmal so ein bisschen Revue passieren zu lassen, das ist, hat mir viel Spaß gemacht. Ja. Schön. Euch einen schönen Monat. Ich glaube, die nächste Folge ist gar nicht mehr so weit weg, wenn ich das gerade richtig auf dem Schirm habe.
Der November steht schon fast vor der Tür, also er klopft schon an.
Genau. Dann wieder im bekannten Format, so wie hier, ohne Publikum und mit funktionierendem Mikrofon. Super.
Bis dahin, macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.